Unit to all, radio check, over.
Hier ist Bravo, kommen.
This is Tango, over.
Funkkreis, Podcast der Bundeswehr.
Sie sind wieder zurück aus Tokio. Unsere Sportlerinnen und Sportler der Paralympischen Spiele 2021. Vom 24. August bis zum 5. September haben 18 durch die Bundeswehr individuell geförderte Sportlerinnen und Sportler an diesen Spielen teilgenommen. Zwei von ihnen habe ich heute hier zu Gast, Nico Kappel und Kerstin Prachtendorf. Mein Name ist Hauptmann Matthias Lehner aus der Redaktion der Bundeswehr und zuerst darf ich Kerstin begrüßen. Hallo Kerstin.
Hallo Matthias.
Das sind jetzt deine dritten Paralympischen Spiele gewesen, bei der du als Radsportlerin teilgenommen hast. Von den Spielen in London 2012 über Rio 2016 bis jetzt in Tokio immer auf einem anderen Kontinent. Bist du jetzt wieder zufrieden aus Japan zurückgekehrt?
Ja, mehr als zufrieden. Also das, es war auch irgendwie ein totales Kontrastprogramm. Also London waren für mich die ersten Spiele und Rio, da waren auch meine Erwartungshaltungen sehr, sehr hoch, weil ja zweite Spiele und ich davor auch Weltmeister geworden. Und jetzt so Tokio habe ich dann so ein bisschen als, ja, einfach nochmal so komplett mit Abstand oder beziehungsweise auch so ein bisschen freier irgendwie da reinzugehen. Also von dem her war das jetzt irgendwie, war es auch nochmal besonders von dem Ganzen drumherum.
Ja, das glaube ich dir. Du hast bei diesen Spielen mit einer Bronzemedaille beim Zeitfahren deine erste Medaille überhaupt geholt. Dabei hast du 19 Tage zuvor erst noch eine Operation durchstanden. Was ging dir nach deinem Medaillengewinn durch den Kopf?
Ja, boah, ich... Gerade im Moment bekomme ich auch wieder eine Gänsehaut, weil das ja ist jetzt im Prinzip genau eine Woche her. Ich habe noch genau diesen Moment so vor Augen, wo wir da auf der Wiese lagen. Also natürlich, man hat ja alles rausgehauen und rausgepowert und ich kann das eigentlich immer noch nicht in Worte fassen. Ich hatte da auch zu unserem Betreuern gesagt, ich habe mir eigentlich vorgestellt, wenn ich meine erste Medaille bei den Paralympics hole, dass ich wahrscheinlich den ganzen Tag irgendwie springend und jubelnd durch die Gegend laufe. Aber das war, im Prinzip war das wie so ein kleiner Schock, was ich einfach nicht so wirklich realisiert habe. Es setzt sich erst so langsam und kommt auch erst so langsam an. Grandios einfach.
Und du hast es geschafft, obwohl die Vorbereitung nicht optimal war. Was war da los?
Die war alles andere als optimal. Also wir waren im Trainingslager in Livigno, Höhentrainingslager. Ich hatte mich eigentlich bis dahin sehr gut gefühlt und hatte auch meinen genauen Plan, bis ich dann irgendwie in der zweiten Woche vom Trainingslager beim Training intensive Schmerzen gehabt habe. Und ja, das hat man natürlich erstmal versucht, physiotherapeutisch zu behandeln oder mit Ruhe und was auch immer. Aber letzten Endes hat sich dann herausgestellt, dass ich einen akuten Arterienverschluss hatte im Becken. Und dadurch das Bein nicht mehr versorgt war, ich war von Livigno aus direkt im MRT in der Schweiz und da war die Diagnose klar, ja, das ist so und so. Und auch das war natürlich der totale Schock und dann, ich habe das auch gar nicht realisiert. Ich habe dann nur zu meinen Kollegen am Abend gesagt, ja, ich werde nicht mit nach Tokio fliegen. Und ich habe dann an deren Reaktion gemerkt, wie dramatisch das eigentlich war. Und ich habe das dann für mich abgehakt. Aber unsere Mannschaftsärztin, die Anja Hirschmüller, hat tatsächlich ihr Netzwerk in Bewegung gesetzt und hat in einer Nacht- und Nebelaktion für mich eine Operation organisiert. Und ich war dann gleich am nächsten Tag in Bad Krozingen im Herzzentrum und habe einen Stent gesetzt bekommen. Aber auch da war natürlich noch nicht klar, dass ich starten kann. Die Operation war halt nötig, aber dass ich da nach Tokio fliege, ungefähr 10 Tage später, das war für mich überhaupt nicht realistisch. Also ja, von dem her war das alles andere als optimal von der Vorbereitung.
Ja, wie gesagt, also Wahnsinn. 19 Tage später die Bronzemedaille. Aber du hast ja generell auch erst recht spät angefangen, Paraleistungssport zu betreiben. Wie bist du überhaupt dazu gekommen?
Das weiß ich selber nicht so genau. Ich sage immer, es ist wie die Jungfrau zum Kind gekommen ist, weil ich habe auch als Kind nie Leistungssport gemacht. Ich war irgendwann halt, ich glaube, da war ich schon Ende 20, da bin ich halt so aufs Mountainbike gestiegen, weil ich zu der Zeit in Bayern gelebt habe und meine Arbeitskollegen, die sind am Wochenende alle zum Mountainbiken gegangen, da bin ich dann mit und bin dann irgendwann mal solche Mountainbike-Marathons gefahren und bei genau so einem Mountainbike-Marathon hat mich dann der Michael Teuber, auch immer noch mein Paracycling-Kollege, sehr erfolgreich, der hat mich damals angesprochen, ob ich nicht das mal ausprobieren möchte. Das war für mich in dem Moment, habe ich gedacht, Behindertensport. Ich habe mich auch nicht wirklich behindert gefühlt, sage ich jetzt einfach mal dieses behindert. Aber ja, nach langem Hin und Her, und ich habe mir dann auch angeschaut, ich hatte ja auch von dem Thema im Prinzip, habe ich mich damit nie beschäftigt. Aber ja, 2011 bin ich dann tatsächlich zum ersten Mal bei einer WM gestartet und bin da auf Anhieb auf den 5. Platz gelandet und war seitdem auch im Kader, also Nationalmannschaft.
Genau, du hast ein versteiftes Fußgelenk, soweit ich weiß. Und das heißt, dadurch bist du in einen der Töpfe gekommen von den Sportlern, die die Bundeswehr als Parasportler fördert. Was bedeutet das?
Ja, die Info habe ich ja letzten Winter erst, sage ich jetzt mal, bekommen, weil diese Förderung gibt es ja auch noch nicht so lange. Soweit ich mich erinnern kann, ging das nach Rio los, also 2016. Damals habe ich ja keine Medaille geholt und für mich war das dann auch klar, dass ich natürlich nicht würdig bin, in Anführungszeichen, da gefördert zu werden. Aber als ich dann jetzt im Winter im Trainingslager die Info bekommen habe, das war für mich natürlich, ja, das großartig. Also gerade als Radsportler haben wir ja auch einen so immensen Materialaufwand, was die Kosten angeht. Und ja, das ist einfach, auch das Niveau ist inzwischen so, dass man eigentlich mit einer normalen Arbeit und dem Sport, das funktioniert nicht mehr. Also zumindest funktioniert es nicht so, dass man dann auf dem Niveau mitfahren könnte. Also von dem her ist das natürlich ja, die optimale Voraussetzung gewesen jetzt.
Okay, das bedeutet also auch neben der Möglichkeit, deinen Sport zu betreiben, ist das auch für dich eine Art Anerkennung?
Ja, auf jeden Fall. Also es macht mich natürlich stolz, weil es halt, ja, wie gesagt, es ist ja auch nur, sind tatsächlich auch, ja, man muss sich auch durch seine Leistung im Prinzip beweisen. Und klar, und jeder Sportler ist natürlich, eine Anerkennung ist natürlich das Wichtigste. Natürlich macht man es für sich selber, aber natürlich ist es auch Balsam und auch Antrieb, weiterzumachen, wenn man von außen nochmal Anerkennung bekommt.
Super. Danke dir für deine Zeit, die du geschenkt hast und für die Einblicke, die du uns gegeben hast. Und nochmal Glückwunsch zu der Medaille.
Vielen, vielen Dank.
Wir wechseln jetzt die Sportdisziplin. Von dort, wo es darum geht, besonders lange durchzuhalten, zu jenen, die besonders schnell und kraftvoll sind. Ich begrüße unseren zweiten Gast. Hallo Nico.
Grüße dich. Hi Matthias.
Du bist ein Star in der Paraleichtathletik-Szene. Kannst du dich kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal vorstellen?
Ja, mein Name ist Nico Kappel. Ich bin kleinwüchsig, 1,40 Meter groß, Kugelstoßer, 70 Kilo schwer, bedeutet ein BMI von 36. Genau, Kugelstoßer und war jetzt bei den Paralympics das zweite Mal. In Rio habe ich Gold gewonnen und jetzt hier in Tokio Bronze.
Klasse. Ja, du hast es eben erwähnt, deine Paradedisziplin ist das Kugelstoßen. 2016 hast du in Rio Gold geholt. Diesmal hast du dir mit einer Stoßweite von 13,30 Metern Bronze erkämpft, wie du selbst gesagt hast. Wie zufrieden bist du mit deiner Leistung?
Ja, also jetzt im Nachgang, so die Saison war einfach sehr schwierig für mich. Hatte immer wieder ein bisschen Verletzungspech, musste pausieren, musste irgendwie improvisieren, konnte nicht so trainieren und mich nicht so vorbereiten, wie ich das gerne gemacht hätte. Deswegen war es alles ein bisschen schwierig. Die Leistung an sich, 13,30 Meter, ist nicht das, was ich eigentlich stoßen kann oder stoßen wollte. Auch im Vorfeld sozusagen der Vorbereitung oder auch so von der Entwicklung von den letzten Jahren. Also ich habe eine Bestleistung von 14,30 Meter und das sind natürlich 13,30 dann schon wenig. Aber ich muss sagen, jetzt im Nachgang aufgrund der Schwierigkeit der Saison und der wirklich schwierigen Vorbereitung muss ich sagen, bin ich echt happy, dass ich noch was Zählbares sozusagen mitnehmen durfte aus Tokio, dass es fürs Podium gereicht hat. Deswegen, da habe ich mich wirklich so aufs Podium gekämpft. Und ja, mehr war einfach dieses Jahr nicht drin und deswegen bin ich sehr zufrieden.
Ja, kannst du kurz erläutern, was bei der Vorbereitung nicht optimal lief? Was war da los?
Ich war immer wieder verletzt. Also bedeutet, es hat eigentlich schon im Winter angefangen, dass ich Probleme mit dem rechten Hüftbeuger hatte lang, dass ich nicht richtig trainieren konnte, vor allem eben viele Stöße nicht machen konnte, also konnte halt lange nicht in Kugelstoßringen, was ja eigentlich so das Wichtigste ist. Gott sei Dank, Kraft und so, das konnte ich immer ganz gut machen, aber halt alles nur, was, sag ich mal, was jetzt nicht mit einer Rumpfverfringung oder mit einer hohen Vorspannung irgendwie zu tun hat. Aber das ist ja eigentlich das Wichtigste für meinen Sport. Deswegen war das im Winter schon sehr schwierig, dann liefen da auch die Wettkämpfe dann schon nicht so, wie ich das gerne gehabt hätte. Und dann ja, hat sich das eigentlich so ein bisschen fortgeführt. Ich hatte dann bei der Europameisterschaft, da habe ich auch Bronze gewonnen, da bin ich auch Dritter geworden. Und da danach musste ich dann quasi nochmal 6 Wochen pausieren, weil ich unten quasi am Rücken an der Sehnenplatte, also wo die ganze Rückenmuskulatur in Richtung Steißbein läuft, hatte ich mich dann noch verletzt. Dann hatte ich da immer einen stechenden Schmerz bei Drehbewegungen. Das heißt, ich musste nochmal 6 Wochen pausieren, konnte nicht stoßen, konnte wieder nur, sage ich jetzt mal, nur zweidimensionales Training machen. Also so Dinge wie Kniebeugen oder so. Das ging immer, ja. Da konnte ich Gott sei Dank dann auch weiter draufladen und konnte da weiter auch an, ja, an allem, was sozusagen drumherum so passiert im Training, jetzt außer das Kugelstoßen, konnte ich einigermaßen normal trainieren. Aber man merkt es dann halt trotzdem, das ist dann halt keine optimale Vorbereitung. Und das macht es natürlich dann schwieriger.
Ja, ich habe gesehen, dass du bei Social Media ein Video geteilt hast. Da zeigst du, dass du über 200 Kilogramm in der Kniebeuge stemmen kannst. Kannst du mal dein Training beschreiben? Was machst du eigentlich?
Ja, also natürlich ist viel Kraft, viel also Maximalkraft, Explosivkraft natürlich ein hoher Faktor. Gepaart dann auch mit der Schnelligkeit, Spritzigkeit, mit der Dynamik. Das heißt, gerade im Frühjahr und so sind natürlich dann die Gewichte sehr hoch. Habe ja auch einen ganz guten Hebel dafür mit meinen 1,40 Meter, gerade bei Kniebeugen zum Beispiel, wo man dann quasi sich dann so bewegt. Das ist ja auch meine Aufgabe als Kugelstoßer, dass ich quasi in einer möglichst kurzen Zeit möglichst viel Energie sozusagen in die Kugel abgeben kann. Und so trainieren wir natürlich auch. Das heißt, ich habe wenig Wiederholungen, viel Gewicht, lange Pausen, also eigentlich alles, was man sich so vom Training wünscht. Also viel Sitzen, dann wieder kurz volle Belastung und dann wieder viel Pause. Und da geht es natürlich dann schon auch, die Gewichte gehen dann richtig hoch. Also Maximalkraft bei den Kniebeugen sind 260 Kilogramm. Und beim Bankdrücken sind es 170 Kilogramm. Da kommt dann schon ein bisschen was zusammen. Kreuzheben bin ich nicht ganz so stark. Da ist dann wieder mein Hebel nicht so gut. Deswegen, da merkt man dann die Unterschiede. Da bewege ich mich irgendwo bei 150, 160. Im Normalfall sagt man ja, dass man beim Kreuzheben sogar noch ein bisschen mehr schafft wie bei den Kniebeugen. Das ist bei mir definitiv nicht der Fall. Aber ja, so ist halt von der Anatomie her dann so ein bisschen sozusagen vorgegeben. Und klar, und dann natürlich so Sprint und Sprünge gehört natürlich auch dazu, das machen wir auch ziemlich viel, aber natürlich dann am meisten eigentlich die Technik und mit der Kugel selber oder zumindest kugelstoßnahe Übungen, dann irgendwie aus Rotationswürfen mit Medizinball und so weiter, aber ja, da musste ich ja leider dieses Jahr ziemlich viel streichen.
Ja, ich habe schon gesehen, also du sagst es ja, Technik ist auch wichtig und bei deinem Wurf warst du jetzt, als du es danach dir nochmal angeguckt hast, auch nicht zufrieden und hast ein interessantes Beispiel von einem Kreisel gebracht. Kannst du den nochmal erläutern?
Bei mir war so ein bisschen das Problem, auch technisch dann auch vor Ort, dass ich immer quasi, wenn ich, also ich mache ja die Drehstoßtechnik, das heißt, ich fange falsch rum an, drehe mich dann um 180 Grad, spring nach vorne mit einer weiteren 180 Grad Drehung, lande dann und dann sind es wieder 180 Grad. Wo ich dann quasi abstoß. Und ich habe immer ein bisschen das Problem gehabt, dass ich nicht nach vorne gerade gesprungen bin, sondern immer quasi nach der ersten Drehung schon so leicht nach links. Das heißt, dass quasi mein Bein, das dann, also das rechte Bein, landet dann in der Mitte vom Kugelstoßring, quasi nicht direkt unterm Körperschwerpunkt landet, sondern ein bisschen links davon. Und das kann man eigentlich ganz gut vergleichen, um das jetzt bildlich darzustellen, mit einem Kreisel. Also wenn man quasi so diese Spielkreisel, ne, wenn man die quasi so richtig stark anschwingt, dann bewegen die sich ja ganz ruhig und drehen sich unfassbar schnell, weil die so genau auf der Achse sind. Und wenn der Kreisel jetzt an Fahrt verliert, dann wird er ja unruhiger und verlässt quasi so die Drehachse oben und schwingt dann quasi mit dem oberen Teil so nach außen aus. Und so kann man das so ein bisschen vergleichen, wenn ich quasi nicht direkt mit meinem Bein unter meinen Körper komme, weil dann habe ich so eine leichte schräge Position. Und in der schrägen Position ist es natürlich viel schwieriger, Geschwindigkeit und den Schwung mitzunehmen und das Gleichgewicht so zu nutzen, um schneller zu werden, wie wenn ich jetzt genau über mir stehe. Man kennt das ja auch so ein bisschen beim Eiskunstlauf, wenn die sich drehen mit der Pirouette, wenn die sich ganz, sag ich mal, ganz schlank machen und irgendwie keine Extremität nach außen strecken, dann drehen die sich unfassbar schnell und sobald sie irgendwie das Bein nach außen nehmen oder so, dann werden die deutlich langsamer. Und so kann man das so ein bisschen vergleichen. Und das ist mir einfach nicht so gut gelungen.
Ja, okay. Ein anderer, der auch Probleme hatte mit einer optimalen Kraftübertragung bei den Olympischen Spielen, war dieses Jahr der Sportsoldat, Stabsunteroffizier Johannes Vetter, der beim Speerwerfen nicht seine optimale Leistung abrufen konnte, weil er mit dem Belag in der Anlaufzone nicht zurechtkam. Wie war das für dich? Haben die Rahmenbedingungen in Tokio für dich gepasst?
Grundsätzlich hatten wir Gott sei Dank oder hatte ich Gott sei Dank nicht die Schwierigkeiten wie Johannes. Habe ich ja auch sehr mitverfolgt und kenne ja ihn auch sehr gut. Und das ist natürlich schon übel, wenn quasi da dann der Belag so weich ist. Und das hat man ja sehr gut gesehen, dass man da wegrutscht. Und das, ja, das kann es eigentlich gar nicht sein. Und da muss ich mich auch Johannes anschließen, der ja auch im Interview danach dann gefordert hat, dass das eigentlich vereinheitlicht werden muss. Und da komme ich jetzt auf aufs Kugelstoßen sozusagen. Wir haben ja quasi immer diese Asphaltringe und die sind aber auch immer alle unterschiedlich. Das heißt, ich weiß immer vorher auch nicht und wie ich mich genau darauf einstellen kann, insbesondere wenn ich dann vorher nicht ins Stadion komme. Und da gibt es auch große Unterschiede von wahnsinnig schnell bis ziemlich stumpf und rau bis hin zu rutschig. Ich hatte jetzt das Glück, dass Gott sei Dank an unserem Tag es nicht geregnet hat, wo ich dran war, weil man hat ja gesehen bei den olympischen Diskuswerferinnen, die sind ja auch dann reihenweise durch den Ring gerutscht. Und ja, es gibt definitiv auch Kugelstoßringe, die werden nicht rutschig, wenn sie nass sind. Deswegen, ja, kann ich mich da bei Johannes eigentlich nur anschließen und sagen, dass das sollte mal standardisiert werden, dass das zumindest bei Großereignissen überall gleich sein sollte, was der Belag angeht, weil es ist natürlich schon, da kann man auch, also das kann man auch nicht einfach anpassen, ja, wenn man da seine Technik hat und damit wirft, dann kann man nicht einfach sagen, ja gut, wenn es dann muss man das halt anpassen. Sowas ist nicht anzupassen, insbesondere wenn man dann wegrutscht oder so, dann ist das einfach im Hinterkopf. Da kann man das nicht einfach ausstellen. Das funktioniert nicht. Auch wenn es nur 1, 2% sind, das wird immer so ein bisschen im Hinterkopf bleiben und das macht halt im Spitzensport dann extrem viel aus.
Ja, das kann ich mir vorstellen, vor allem wenn die Leistungsdichte oben ganz eng ist beieinander. Wie waren aber generell die Spiele in Tokio? Wie haben sie sich denn angefühlt im Vergleich zu den Spielen 2016 in Rio de Janeiro?
Ja, also da gab es natürlich schon Unterschiede, natürlich schon für mich rein persönlich und sportlich. Rio waren ja meine ersten Spiele. Ich war in Rio direkt am ersten Tag dran, gewinne dann so ein bisschen unerwartet die Goldmedaille mit 1 Zentimeter Vorsprung zum zweiten und habe dann quasi 14 Tage mich frei zu bewegen, ja, und regelmäßig im deutschen Haus zu sein und keine Verpflichtungen mehr zu haben, kein Training und so weiter. Da kann man sich vorstellen, das sind die 10 Tage danach, waren da sehr angenehm, ja. Also das hat sich sehr gut gelebt da. Dieses Mal war es ja schon mal grundsätzlich schon das deutlich anders. Es gab kein deutsches Haus, es war alles ein bisschen anders, insbesondere durch die Corona-Pandemie. Also dort hat ich mal überall mit Maske rumgelaufen, was ja auch alles verständlich ist und auch selber hatte man ein hohes Interesse dran, weil der Worst Case wäre ja gewesen, dass man quasi 1, 2 Tage vor dem Wettkampf sich dann in Quarantäne noch begeben muss, ja, und dann dadurch vielleicht sogar dann seinen Wettkampf verpasst oder noch schlimmer sich vielleicht sogar infiziert. Und deswegen war das natürlich schon alles deutlich anders. Es war alles deutlich weiter auseinander, man hat eigentlich wenig Kontakt gehabt. Auch nach dem Wettkampf ist ja dann so gewesen, dass wir innerhalb von 48 Stunden das Land dann auch verlassen mussten. Von der Stadt haben wir ja sowieso nichts gesehen. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, alles nachvollziehbar. Also ist jetzt nicht irgendwie, dass ich da sag, dass ich das jetzt irgendwie blöd fand oder wie auch immer, sondern ich fand es wichtig und gut, dass die Spiele stattgefunden haben, dass sie auch jetzt so gut stattgefunden haben. Es gab ja doch sehr wenig Zwischenfälle. Dass sie das wirklich gut organisiert haben. Die waren auch immer freundlich, immer haben sich da wirklich Mühe gegeben. Man hat jetzt auch nicht den Eindruck, dass sie irgendwie uns nicht da haben wollen, sondern die, wo da dann vor Ort waren, die haben sich sehr darüber gefreut, dass wir dann auch da sind. Und deswegen war schon, also es war völlig andere Spiele, natürlich kein Vergleich, natürlich auch sehr schade, insbesondere natürlich auch, dass das Stadion dann leer war, das bewegt dann einen als Sportler dann immer doch sehr, aber man weiß warum und es ist alles nachvollziehbar und genau, man war dort vor Ort für den Wettkampf, den habe ich trotzdem sehr genossen und sehr genießen können und war wieder stolz, dass ich dabei sein durfte, aber es waren natürlich schon andere Spiele wie die davor.
Ja, also alles getreu dem Motto, dabei sein ist alles. Schön. Jetzt bist du selber kein Sportsoldat, aber hast bestimmt schon von den Invictus Games gehört. Die werden übrigens auch 2023 in Deutschland stattfinden. Hast du noch eine Botschaft an die Sportlerinnen und Sportler, die nächstes Jahr bei den Spielen teilnehmen werden in Den Haag?
Ja, klar. Ja, erstmal, also muss ich da sagen, Riesenrespekt. Und Wahnsinn, dass die Sportler dann, die das dann geschafft haben zu dem Invictus Games, ja, da ein herzliches Glückwunsch und dann wünsche ich allen Athleten viel Erfolg, viel Spaß, bestes Gelingen, dass das Training hoffentlich genauso funktioniert hat, wie sie es sich vorgestellt haben und dass sie dann ihre beste Leistung abrufen können an Tag X. Und dass man es genießen darf und dass es was Besonderes ist, da dabei zu sein.
Ja, vielen Dank dir. Glückwunsch nochmal zu deiner Medaille und danke für die Zeit, die du dir genommen hast.
Dankeschön, sehr gerne.
Den nächsten Podcast gibt es wie gewohnt in einer Woche. Mein Name ist Hauptmann Matthias Lehner. Ich melde mich aus dem Funkkreis ab.